Nachdenkseiten. Die kritische Website.
Novemberrevolution und Bayerische Räterepublik. Begeisternde Versuche einer direkten Demokratie und die Debatte am 100. Jahrestag. Ein Text von Winfried Wolf. Teil 2. Der deutsche Bundespräsident Walter Steinmeier behauptete am Jahrestag der Novemberrevolution, es sei ein großes Verdienst der SPD, dass in einem Klima der Gewalt den Kompromiss mit den gemäßigten Kräften des Bürgertums suchte. Eine genaue Untersuchung der Ereignisse zwischen November 1918 und März 1920 ergibt ein ganz anderes Bild. Damals suchte die Führung der SPD immer wieder die enge Zusammenarbeit mit denen, die Verantwortung für den Weltkrieg trugen, die unversöhnliche Feinde der Arbeiterbewegung waren und die sich als Vorreiter für den Faschismus erwiesen. Übrigens trug die besonders brutale Freikorpseinheit Erhard bereits 1920 das Hakenkreuz auf dem Helm. Mit dieser Geschichtsverfälschung, die auch Steinmeier vorträgt, werden vor allem die tatsächlichen Ziele der Revolution, direkte Demokratie, beziehungsweise eine Kontrolle eines Parlaments durch Räte, gewählt von der arbeitenden Bevölkerung, in den Hintergrund gedrängt. Wir bringen in 3 Teilen einen ausführlichen Text von Winfried Wolf zur Novemberrevolution, zur Bayerischen Räterepublik und zur aktuellen Debatte über diese Ereignisse. Der erste Teil hatte 3 Ereignisse, die zum Verständnis dieser Revolution wichtig sind, zum Thema. Erstens die Sturzgeburt des Deutschen Reichs 1871, zweitens der Erste Weltkrieg und drittens die Bildung einer ersten parlamentarischen Regierung am 3. Oktober, also noch zu Kaiserszeiten. Die Revolution in Deutschland und die Debatte anlässlich des 100. Jahrestags.
Diejenigen, die akzeptieren, dass es überhaupt eine Revolution in Deutschland gab, stellen dies in der Regel als eine Tat weniger dar. Teilweise als Theateraufführung oder gar Operette, teilweise als Putsch, oft als Resultat einer Kabinettspolitik, dabei gelegentlich als völlig unnötig. So heißt es in dem aufwendigen Heft Geo Epoche Kollektion zum Thema Die Weimarer Republik.
Die deutsche Revolution ist umwuchert von Mythen. Sie war, historisch gesehen, ein verfehltes Unternehmen. Sie bricht aus, als der Umbau des autokratischen Kaiserreichs in eine parlamentarische Demokratie praktisch vollendet und das Kriegsende nur noch eine Frage von wenigen Tagen ist. Diese demokratische Umwälzung ist das Werk des letzten kaiserlichen Kanzlers Prinz Max von Baden.
Andere moderne Interpreten sehen die Revolution als Ergebnis einer Politik zurückhaltend kluger Kräfte. In diesem Sinne äußerte sich der deutsche Bundespräsident Walter Steinmeier, der am 100. Jahrestag der Novemberrevolution das Folgende ausführte.
Es bleibt das große Verdienst der gemäßigten Arbeiterbewegung, dass sie in einem Klima der Gewalt, inmitten von Not und Hunger, den Kompromiss mit den gemäßigten Kräften des Bürgertums suchte, dass sie der parlamentarischen Demokratie den Vorrang gab.
Welch eine Verdrehung fast aller Umstände. Es gab kein Klima der Gewalt, insoweit es die Revolution betraf. Diese Revolution beendete ein extremes Klima der Gewalt, das vom 4. August 1914 bis zum 9. November 1918 mit dem Krieg herrschte. Für die SPD-Führung mit Ebert, Scheidemann und Noske, und diese meinte Steinmeier doch mit den gemäßigten Kräften der Arbeiterbewegung, war die parlamentarische Demokratie nur ein Instrument, um eine direkte Demokratie von Arbeiterräten oder eine Struktur, bei der das Parlament ergänzt und kontrolliert wird, durch Arbeiterräte zu verhindern. Vor allem suchte die SPD nicht einen Kompromiss mit den gemäßigten Kräften des Bürgertums. Vielmehr ging sie ein jahrelanges Bündnis mit den rechtesten Kräften ein, um mit Hilfe dieser die Revolution niederzuschlagen. Gustav Noske sprach Klartext, Steinmeier eigentlich direkt widersprechend.
Ich habe mich immer auf das Nachdrücklichste jedem Kompromiss widersetzt, weil bei mir nicht der geringste Zweifel bestand, dass die Auseinandersetzung zwischen revolutionärer Phrasologie und den realen Notwendigkeiten früher oder später hätte kommen müssen.
Was es im November 1918 und danach in Deutschland gab, das war eine zutiefst demokratische, von breiten Massen getragene Revolution, eine weitreichende Umwälzung der politischen Verhältnisse. Die deutsche Revolution hatte eine breitere soziale Basis und damit eine größere demokratische Legitimation als die Oktoberrevolution in Russland. was natürlich auch darauf zurückzuführen war, dass in Russland 1917 die Arbeiterklasse eine deutliche Minderheit darstellte und die große Mehrheit der Bevölkerung auf dem Lande lebte. Diese Novemberrevolution in Deutschland hatte das Ziel einer direkten Demokratie, wie sie im Wesentlichen durch die Arbeiter- und Soldatenräte zum Ausdruck gebracht wurde. Sie war weitgehend unblutig, insoweit es die Revolutionäre betrifft, und sie war gnadenlos gutmütig und idealistisch, zu gutmütig angesichts ihrer Feinde. Diese Charaktereigenschaften der deutschen Revolution lassen sich bei drei unterschiedlichen geschichtlichen Ereignissen darstellen. In der eigentlichen Revolution und hier in den Monaten November und Dezember 1918, sodann Anfang Januar 1919 in derjenigen Woche, die fälschlicherweise als Spartakusaufstand bezeichnet wird, und schließlich in den Tagen nach dem Kapp-Putsch vom 13. März 1920. Diese Charaktereigenschaften traten an vielen Orten und Regionen und in allen Ländern der jungen Republik deutlich zutage. In diesem Text gehe ich jedoch, vor allem aus räumlichen Gründen, primär auf die Ereignisse in Berlin ein, nur noch auf die Bayerische Räterepublik, die ich ergänzend behandle. Auf alle drei Ereignisse und in allen Regionen, in denen die Revolution mit ihren demokratischen und antimilitaristischen Forderungen Gewicht erlangte, antwortete die SPD-Führung mit dem Einsatz von militärischer Gewalt. Mit der Ausführung dieser Militärgewalt beauftragte sie die ganz Rechten, die Freikorps. Diese Gewaltanwendung steigerte sich von Ereignis zu Ereignis, bis hin zu einer unerhörten, in der deutschen Geschichte seit dem Dreißigjährigen Krieg nie dagewesenen Gewaltorgie. Es ist erstaunlich und grotesk, wenn am 9. November 2018 in der Tageszeitung Taz in einem Interview mit einem Vertreter der Friedrich-Ebert-Stiftung und einem Vertreter der Rosa-Luxemburg-Stiftung die Frage gestellt wird: Wann haben Sie zuletzt die Parole gehört, wer hat uns verraten, Sozialdemokraten? Und dann der SPD-Mann antwortet: Ich finde das historisch ziemlich undifferenziert. Wobei der Vertreter der Rosa-Luxemburg-Stiftung mit stillschweigend zunächst zustimmt und dann ergänzt mit: Im Ernst würde einen solchen Spruch heute keiner mehr von sich geben. Verrat ist nun sicher eine moralische Kategorie. Es geht hier jedoch um eine politische Definition, darum, dass die SPD 1918 bis 1920 ein Doppelspiel betrieb und vorgab, für Demokratie, Frieden und die Revolution einzutreten, dass sie jedoch gleichzeitig und hinter dem Rücken ihrer Anhänger aufs Engste mit denen zusammenarbeitete, die für Diktatur, Krieg und Konterrevolution standen und die den Faschismus von 1933 vorbereiteten.
Der 9. November und die Zeit bis Ende des Jahres 1918.
Auslöser der deutschen Revolution war eine Befehlsverweigerung von Matrosen und eine Revolte der Kriegsschiffsbesatzungen in Wilhelmshaven am 28. Oktober 1918. Diesen war, ziemlich überraschend und in offenem Widerspruch zur eigentlichen Einschätzung der obersten Heeresleitung, von der Flottenführung das Auslaufen der Schiffe aus den Häfen befohlen worden. Gewissermaßen 5 nach 12 sollte noch eine Entscheidungsschlacht mit der britischen Flotte gesucht werden. Die einzelnen Etappen dieser Meuterei sollen hier nicht nachgezeichnet werden. Versteht ihr doch? Im Zentrum standen hier die mutigen Taten weniger. Und es waren unkoordinierte und nicht organisierte Aktivitäten von Meuterei und Aufstand. Ein vorläufiger Höhepunkt der Meuterei bestand darin, dass am 4. November in Kiel die Matrosen des 3. Geschwaders Soldatenräte wählten, ihre Offiziere entwaffneten, auf den Schiffen rote Fahnen hissten und hunderte Matrosen befreiten. Es handelt sich dabei bei den befreiten Matrosen um diejenigen, die zuvor in Wilhelmshaven gemeutert hatten und die von dort durch den Nord-Ostsee-Kanal nach Kiel transportiert wurden und die in Kiel im Gefängnis auf ihre Aburteilung gewartet hatten. Bis zum 7. November hatte der Aufstand an den Küsten, auch Lübeck, Brunsbüttel-Cook, Hamburg, Bremen und erneut Wilhelmshaven erfasst. Er griff bereits über auf westdeutsche Städte wie Köln, Hannover und Oldenburg. Die SPD-Führung und die neue, von der SPD mitgetragene Reichsregierung entsandten nun Gustav Noske nach Kiel, der von dort nach Berlin telegrafierte, er habe nur, Zitat, die eine Hoffnung, freiwillige Rückkehr der Matrosen zur Ordnung unter sozialdemokratischer Führung. Der Kurzzeitkanzler, Prinz Max von Baden, ließ auch keinen Zweifel daran, was die Funktion des SPD-Mannes Noske war. als er im Kabinett den Beschluss durchsetzte, Zitat, freie Hand für Noske bei dem Versuch, den lokalen Aufstand zu ersticken. Selbst zu diesem Zeitpunkt agierte die SPD-Führung im Sinne der obersten Heeresführung und des Kaisers. Doch der Geist war der Flasche entwichen. Sie ließ sich nicht mehr schließen. Die Revolte breitete sich aus und ergriff die Hauptstadt. Am 9. November wurde die neue Staatsform gleich zweimal ausgerufen, als Deutsche Republik durch Gustav Scheidemann beziehungsweise als Sozialistische Republik in Deutschland durch Karl Liebknecht. Das waren noch mehr oder weniger spontane Aktionen. Doch dann gab es noch so etwas wie ein revolutionäres Zentrum. Echte Revolutionäre nahmen die Sache nun in die Hand. Und wer waren diese? Rosa Luxemburg? Karl Liebknecht? Die USPD-Führung? Die Spartakisten, damals der linke Flügel in der USPD? Niemand von all diesen. Es war eine Gruppe, die als revolutionäre Obleute in die Geschichte einging. Doch gingen sie wirklich in die Geschichte ein? Jedenfalls hätten sie so eingehen müssen. Anlässlich der 100-Jahr-Feier würden sie jedoch bestenfalls am Rande erwähnt. Im offiziellen Gedenken wurde nirgendwo ihre zentrale Rolle begriffen und dargelegt. In dem zitierten Geo-Heft ist die Rede von SPD-Obleuten, die die SPD-Führung warnen, die Revolution sei nicht aufzuhalten. Eine groteske Fehleinschätzung bzw. eine Falschdarstellung. Eine löbliche Ausnahme bildet dabei Klaus Gietinger, der aktuell mit seinem Buch November 1918 durch die Lande tourt und mit seinen Vorträgen die zentrale Rolle der Obleute ausführlich herausarbeitet und die Ignoranz der offiziellen Geschichtsschreibung dabei auch anprangert. Sebastian Haffner beschrieb diese Gruppe wie folgt.
Die Gruppe der revolutionären Obleute hatte sich in den großen Streiks des vergangenen Winters, also des Winters 1917-1918, gebildet. Sie waren die wirklichen Streikführer gewesen. Seitdem hielten sie konspirativ zusammen. Seit einigen Wochen planten sie die Revolution und am 4. November hatten sie, ohne von der Lawine etwas zu ahnen, die an diesem Tag in Kiel ins Rollen kam, einen Putsch in Berlin für den 11. November beschlossen. Waffen besorgt und verteilt und Pläne zu einem Handstreich auf die Regierungszentren entworfen. Die Entwicklung war den revolutionären Obleuten dann davongelaufen, aber sie waren nicht gesonnen, sie über sie hinweggehen zu lassen. Am Nachmittag dieses 9. Novembers, während die Massen begeistert, ziellos und schon etwas ermüdet durch die Straßen von Berlin wogten, während Ebert in der Reichskanzlei zu regieren versuchte und während die Fraktionen der SPD und USPD endlos tagten und sich nicht darüber einig werden konnten, unter welchen Bedingungen die USPD in Eberts Regierung eintreten könnte, hielten die revolutionären Obleute eine Beratung ab und schritten zur Tat. Sie sahen klar, worauf es jetzt ankam. Den Massen eine handlungsfähige Spitze zu geben, ein Organ, das Politik machen konnte, eine Revolutionsregierung. Sie trommelten ein paar hundert ihrer Gefolgsleute zusammen und am Abend besetzten sie den Reichstag.
Peter von Orts analysiert die Obleute in ähnlicher Weise. Er unterstreicht, dass diese zwar fast alle der USPD angehörten und die Partei als Plattform ihrer Tätigkeit auch nutzten, dass sie aber zugleich sich als selbstständige Gruppe verstanden und nicht als Anhängsel der Parteiorganisation. Für von Orzen waren die revolutionären Obleute, Zitat, im Grunde nichts anderes als die Organisation der Arbeitermassen selbst. Im Gegensatz zu Peter von Orzen, dem ehemaligen Mitglied des Kuratoriums der Rosa-Luxemburg-Stiftung, stellte Uwe Sonnenberg, der Vertreter dieser Stiftung, am 9. November 2018 fest, es gab keine politische Kraft, die ein Konzept für die Revolution hatte und auf den 9. November vorbereitet war. Doch diese Kraft gab es. Der führende Kopf der Obleute, Richard Müller, schrieb:
Die Vorbereitungen der revolutionären Obleute wirkten zweifellos mitentscheidend auf den Lauf der Dinge. In vielen Sitzungen waren alle Eventualitäten des Aufstands mit den einflussreichsten Personen der Großbetriebe durchgesprochen worden. Am Tag des Aufstands bedurfte es keiner Leitung. Sie wäre auch rein technisch nicht möglich gewesen.
Doch die Obleute hatten in Ebert und in den Mehrheitssozialisten einen vergleichbar gut organisierten Gegenspieler. Und sie standen vor dem Dilemma einer Mehrheit von Arbeitern und Soldaten, die von der Revolution zwar begeistert und zugleich gegenüber der SPD-Führung aber naiv waren. Und dann erhielt die Mehrheitssozialdemokratie heimliche und später offene Unterstützung durch die Kräfte des untergegangenen Regimes, vor allem durch das Militär. Am Abend des 9. November beschloss eine, von den Obleuten angeführte, improvisierte Tagung im besetzten Reichstag, bereits am nächsten Tag, dem 10. November, sollten in allen Betrieben und Kasernen Arbeiter- und Soldatenräte gewählt werden. Diese sollten sich am gleichen Tag, also am 10. November, um 5 Uhr nachmittags im Zirkus Busch versammeln, um eine revolutionäre Führung zu bestimmen. Die zunächst überrumpelte SPD-Führung mobilisierte umgehend die eigenen Leute. Doch in der Nacht vom 9. auf den 10. November konnte die SPD-Führung in den Berliner Kasernen 40.000 Flugblätter verteilen. Die von der SPD im Amt belassene preußische Kriegsführung gewährte dabei wichtige logistische Unterstützung. Die Zusammensetzung der rund 3.000 neu gewählten Arbeiter- und Soldatenräte, die sich dann am 10. November um 5 Uhr nachmittags im Zirkus Busch versammelt hatten, war dann zur Überraschung der Obleute mehrheitlich SPD-dominiert. Das galt insbesondere für die Soldatenräte. Das war, so Gietingers Erkenntnis, vor allem der mangelnden Agitation der USPD unter den Soldaten geschuldet. In der Zirkus-Busch-Arena dominierten zu dem Zeitpunkt Forderungen nach Einigkeit und kein Bruderkampf. Nachdem dort als erster Redner Friedrich Ebert in staatsmännischem Ton verkündet hatte, dass man am Vormittag eine Regierung der Volksbeauftragten gebildet hätte, in der paritätisch SPD und USPD zusammenarbeiten würden, konnte der zweite Redner, der USPD-Führer Haase, dem im Wesentlichen nur beipflichten. Eigentlich wollten die Obleute, gerade weil sie die Manöver der SPD erkannt hatten und weil sie wussten, dass im Zirkus die SPD eine Mehrheit hatte, ohne größere Debatte einen Aktionsausschuss wählen lassen, der ausschließlich aus zuverlässigen Mitgliedern der Obleute und des Spartakusbundes bestanden hätte. Dies sollte, wie Richard Müller schreibt, ohne jede Debatte gewissermaßen durch einen Bluff zustande kommen. Doch der Topmann der Obleute, Barth, glaubte eine Rede zur Begründung dieses Aktionsausschusses auch noch halten zu müssen. Müller im Originalton:
Das war ein Fehler. Der aufmerksame Zuhörer erkannte zwischen Barths Worten die nicht klar ausgesprochene Absicht. Im letzten Augenblick verlangte nun Ebert das Wort und meinte, er halte einen solchen Aktionsausschuss nicht für notwendig, aber wenn schon einer gewählt werden sollte, dann müsste er wie die Regierung paritätisch von beiden Parteien besetzt werden.
Ebert konnte sich mit seiner Forderung schlussendlich durchsetzen. Der Aktionsausschuss, sein späterer Name lautete Vollzugsrat, zur Kontrolle der Regierung der Volksbeauftragten wurde zwar gewählt, doch auch dieser war nun paritätisch besetzt. Hinzu kam: Die Linke war im Vollzugsrat personell nicht optimal vertreten. Karl Liebknecht weigerte sich, sich in ein Gremium zusammen mit den Kriegsunterstützern SPD hineinwählen zu lassen. Gut einen Monat später, am 16. Dezember 1918, kam es in Berlin zum ersten Reichsrätekongress. Formal gesehen war dies ein gewaltiger Fortschritt. Und es hätte auch einen neuen Höhepunkt der Revolution darstellen können. Doch inhaltlich war der revolutionäre Elan verpufft. Vergleichbares zu dem, was die revolutionären Obleute auf Berliner Ebene an Strukturen geschaffen hatten, gab es auf der Ebene des Reichs nicht. Spartakus zählte deutschlandweit zu diesem Zeitpunkt erst einige tausend Mitglieder. Die USPD war politisch höchst heterogen und organisatorisch ebenfalls wenig verankert. So war der Reichsrätekongress Mitte Dezember 1918 noch mehr als die Versammlung im Zirkus Busch am 10. November 1918 von der Mehrheitssozialdemokratie dämoniert. Der Reichsrätekongress beschloss, wie von Ebert gefordert, die Vorverlegung des Wahltermins für eine Nationalversammlung auf den 19. Januar 1919. Damit war ein entscheidendes Ziel der SPD-Rechten näher gerückt: die Rückführung aller Regierungsgewalt in indirekt demokratische Strukturen und die weitere Unterminierung der Strukturen direkter Demokratie, so der Arbeiter- und Soldatenräte. Anstelle des am 10. November gewählten Vollzugsrats wählte der Reichsrätekongress einen 16-köpfigen Zentralrat, dessen Kompetenzen gegenüber der Regierung im Vergleich zum Vollzugsrat nochmals deutlich gestutzt waren. Und ähnlich wie Liebknecht es am 10. November abgelehnt hatte, sich in den Vollzugsrat wählen zu lassen, weigerten sich nun die Unabhängigen, sich an dem Zentralrat überhaupt zu beteiligen. Dieser wurde damit eine reine SPD-Angelegenheit. Dabei zeichnete sich durchaus ab, dass die Arbeiterbasis und die Räte sich politisierten. So forderte der Kongress die Sozialisierung der Schlüsselindustrien. Auf Antrag eines Hamburger Soldatenrats wurde mit großer Mehrheit eine weitreichende Umgestaltung des Militärwesens beschlossen. Die oberste Kommandogewalt müsse bei den Volksbeauftragten unter Kontrolle des Zentralrats liegen. Die Disziplinargewalt bei den Soldatenräten, es müsse freie Wahl der Offiziere herrschen. Die Angst vor einer neuen Militärdiktatur saß so gut wie allen in den Knochen. Der grundlegende antimilitaristische Charakter der Revolution wurde mit dem Beschluss dieser Hamburger Punkte ein weiteres Mal unterstrichen. Doch solche Beschlüsse entsprachen weitgehend Wunschdenken. Die Entscheidungen fielen längst nicht mehr auf Ebene von Arbeiter- und Soldatenräten. Die Regierung der Volksbeauftragten war zum entscheidenden Machtzentrum geworden. Und in dieser wurde die Dominanz der Mehrheitssozialdemokratie von Tag zu Tag größer, auch aufgrund mangelnder personeller Qualitäten der dort vertretenen USPD-Leute bzw. der Weigerung führender Radikaler, in dieses Gremium zu gehen. Am 29. Dezember traten dann die USPD-Vertreter sogar aus der Regierung der Volksbeauftragten heraus. Damit waren die rechten Sozialdemokraten auch dort unter sich. Diese Entwicklungen nach rechts auf den oberen Ebenen sind auch deshalb tragisch, weil es unter den Arbeitern zu einer entgegengesetzten Entwicklung einer nach links kam. Peter von Oertzen schreibt:
An diesen Vorgängen ist besonders bemerkenswert, dass die sozialdemokratischen Arbeiterräte, obwohl in politischer Hinsicht noch den Auffassungen ihrer Parteileitung treu, in den wirtschaftlichen Fragen anfingen, eigene Wege zu gehen. Ein eigenes Räte- und Wirtschaftsprogramm zu entwickeln. Auch auf politischem Gebiet löste sich die sozialdemokratische Front allmählich auf. Obwohl die SPD und die Demokraten am 17. Januar 1919 bei der Wahl zum Vollzugsrat eine klare Mehrheit erhalten hatten, gelang es der USPD-Fraktion doch, bei Abstimmungen über grundsätzliche politische Fragen am 17. Januar und am 31. Januar 1919 jeweils ein Drittel der gegnerischen Arbeiterräte auf ihre Seite zu ziehen und ihre Resolutionen durchzubringen.
Die SPD-Führer in den entscheidenden Regierungsämtern arbeiteten vom ersten Tag der Revolution an hinter dem Rücken der Massen und meist ohne Wissen von Kontrollgremien wie Arbeiter- und Soldatenräte, Aktionsausschuss, Vollzugsrat, mit den rechten Militärs und mit der obersten Heeresleitung, die zunächst im belgischen Spa und ab dem 14. November in Kassel-Wilhelmshöhe ihren Sitz hatte, eng zusammen. Im Zentrum stand dabei eine Art Pakt, den der Chef der obersten Heeresleitung, General Gröner, mit Friedrich Ebert noch am 10. November nach der turbulenten Tagung im Zirkus Busch geschlossen hatte. Gröner forderte von Ebert die Bekämpfung von Bolschewismus und Radikalismus, faktisch des Spartakusbundes. Gröner bot dafür jede mögliche militärische Unterstützung an. Die Verbindung wurde dabei in großen Teilen über eine geheime Telefonleitung gehalten, die noch zu Kriegszeiten das militärische Hauptquartier, zunächst in Spa, dann in Kassel, mit dem Kanzleramt verband. Gröner berichtet, dass er noch in der Nacht vom 10. auf den 11. November ein Bündnis mit Ebert geschlossen habe. Ebert schwieg dazu, widersprach aber nicht. Gröner im Originalton:
Ebert ging in dieser Nacht auf meinen Bündnisvorschlag ein. Von da an besprachen wir uns täglich abends auf einer geheimen Leitung zwischen der Reichskanzlei und der Heeresleitung über die notwendigen Maßnahmen. Dieses Bündnis hat sich bewährt.
Und so kam es bereits in dieser ersten Phase der Novemberrevolution, bei allen tastenden Schritten, die die revolutionären Massen machten, und bei allen Aktivitäten, die die Radikalen sich ausdachten, zu konkreten Akten der militärischen Konterrevolution. Wobei diese fast immer, jedoch für die Massen nicht erkenntlich, in geheimer Absprache mit Ebert und einem engen SPD-Kreis um diesen herum erfolgten. Zwei Beispiele. Bereits am 10. Dezember marschierten 10 Divisionen des geschlagenen Heeres in Berlin ein. Diese hatten, wie Gröner festhielt, ein genau definiertes militärisches Programm. Es bestand vor allem in der Säuberung Berlins von Spartakisten und in der Entwaffnung Berlins. Das Programm, das erst 1940 öffentlich gemacht wurde, enthielt Punkte wie den folgenden: Wer ohne Waffenschein noch Waffen im Besitz hat, wird erschossen. Das Programm, das im Zeitraum 10. bis 15. Dezember umgesetzt werden sollte, konnte jedoch nicht realisiert werden. Und dies aus einem ganz einfachen Grund: Weil die heimkehrenden Divisionen sich in dem revolutionären Klima Berlins schlicht auflösten. Und die große Mehrheit der Soldaten nach Hause ging. Schließlich nagte der Hunger im Magen und klopfte Weihnachten an die Türen. Zweites Beispiel. An Weihnachten gab es den nächsten Vorstoß der Konterrevolution. Die Volksmarinedivision VMD, eine bis dahin der Revolution, aber auch der SPD gewogene Truppe mit ursprünglich 3000 Mann, die seit Revolutionsbeginn im Berliner Schlossherrquartier hatte, wurde als Unsicherheitsfaktor identifiziert. Sie sollte nach dem Willen der SPD-Führung, unterstützt von Gröner, verlegt und verkleinert werden. Ein Mittel dabei war, dass ihnen wiederholt der Sold vorenthalten wurde. Die Soldaten wehrten sich und besetzten in diesem Zusammenhang die Reichskanzlei und setzten zeitweilig sogar die Volksbeauftragten unter Hausarrest. Ebert forderte über seine Direktverbindung Hilfe an. Diese wurde ihm gewährt. Anscheinend sichere Truppen aus der Berliner Umgebung, vor allem aus Potsdam, wurden herangeführt. Es kam auf Befehl Eberts am 23. Dezember 1918 zum offenen Angriff auf die Volksmarinedivision. Diese wehrte sich mit allen militärischen Mitteln in ihrem Quartier, dem Marschstall des Schlosses mit ihren Waffen und hielt stundenlang dem massiven Beschuss stand. Während dieses Kampfes strömten tausende Menschen, auch Frauen mit Kindern, auf den Schlossplatz und unterstützten die Volksmarinedivision. Die Massenpräsenz wirkte zersetzend auf die Konterrevolutionäre. Eine größere Zahl der Truppe desertierte. Die Volksmarinedivision siegte. Entnervt kabelte der Generalstabsoffizier, der die Verbindung zum Hauptquartier in Kassel hielt, dort nach Kassel, Zitat, die Truppen des Generalkommandos Lecky sind nicht mehr aktiv verwendungsfähig. Im Hauptquartier in Kassel, bei den Militärs, herrschte Panikstimmung. Es wäre in dieser Situation ein leichtes gewesen, erneut die Regierung der Volksbeauftragten festzusetzen und die Verantwortlichen für das Massaker, es gab 70 Tote, allen voran Friedrich Ebert, zur Rechenschaft zu ziehen. Dazu kam es nicht. Sebastian Haffner stellt es wie folgt dar.
Die Revolution hatte keine Führung. Sie sah ihre Chance nicht. Und außerdem war jetzt Heiligabend. Die Matrosen hatten gekämpft und gesiegt. Jetzt wollten sie feiern. Was Liebknecht betraf, der mit den Ereignissen der letzten Tage nicht das Geringste zu tun hatte, so war er die ganze Nacht damit beschäftigt, eine besonders wirkungsvolle Anklagenummer der Roten Fahne herzustellen, die am nächsten Morgen mit der Riesenbalkenüberschrift Eberts Blutweihnacht herauskam. Die revolutionären Obleute, die an diesem Abend wie jedermann zu Hause vor dem Weihnachtsbaum saßen, riefen für den ersten Feiertag zu einer Demonstration auf. Die unabhängigen Sozialdemokraten aber sahen nur eins, dass sie aus dieser Regierung heraus mussten. Damit taten sie Ebert den größten Gefallen.
Ein wichtiger Nachrücker in die nunmehr rein mehrheitssozialdemokratische Regierung war Gustav Noske. Er hatte bereits im Hintergrund die Konterrevolution organisiert. Dies tat er fortan als Mitglied der Regierung. Wenn hier festgestellt wird, die Zusammenarbeit zwischen Ebert und Gröner sei ein geheimer Pakt gewesen, dann trifft dies formal zu und für die beschriebene Technik natürlich auf alle Fälle zu. Die geheime Telefonverbindung. Ebert verbarg allerdings seine Gesinnung nicht. Als am 10. Dezember die erwähnten 10 Divisionen in Berlin einmarschierten, hielt Ebert eine Rede, die in den Berliner Zeitungen dokumentiert wurde. Er sagte dabei unter anderem:
Eure Opfer und Taten sind ohne Beispiel. Kein Feind hat euch überwunden. Ihr habt die Heimat vor feindlichem Einfall geschützt und ihr habt euren Frauen und Kindern, euren Eltern den Mord und den Brand des Krieges ferngehalten. Deutschlands Fluren und Werkstätten vor Verwüstung und Zerstörung bewahrt. Auf euch vor allem ruht die Hoffnung der deutschen Freiheit. Ihr seid die stärksten Träger der deutschen Zukunft.
Wohlgemerkt, das sagte Ebert nicht vor den Soldatenräten, die sich eine knappe Woche später auf dem Reichsrätekongress in Berlin versammeln wollten. Mehr noch, diese rechten Einheiten sollten eben die Etablierung von Räten verhindern und die Stadt von Spartakisten säubern. Als Träger der deutschen Zukunft bezeichnete Friedrich Ebert bereits einen Monat nach der Novemberrevolution in aller Öffentlichkeit die Konterrevolutionären von Kassel aus dirigierten Truppen.
Der Januar 1919, der angebliche Spartakusaufstand und die Ermordung von Rosa Luxemburg und Karl Liebknecht.
Friedrich Ebert und die von ihm geführte Sozialdemokratie haben nicht die Arbeiterbewegung verraten, sie haben sie gerettet. Dies war am 9. November 2018 auf Seite 1 der Berliner Zeitung, verfasst von Arno Wiedmann, zu lesen. Am gleichen Tag konnte man der Taz den Satz entnehmen: Die SPD hat 1918-19 ein gewaltiges Stück dazu beigetragen, dass aus der Krise keine Katastrophe wurde. Zitat Ende. Dies sagte in dem bereits zitierten Taz-Interview Mike Woike, der Vertreter der Friedrich-Ebert-Stiftung. Der Mann sagte dort auch, Friedrich Ebert übte mit Sicherheit keinen Terror aus. Die Argumentation, die SPD hätte in der Novemberrevolution das Schlimmste verhindert, bezieht sich meist auf den Januar 1919, dort auf das, was als Spartakusaufstand bezeichnet wird. Doch bereits diese Bezeichnung, die sich unwidersprochen in vielen Zeitungen auch in der Taz findet, ist nicht zutreffend. Spartakus hatte im Januar 1919 keinen Aufstand angeführt. Und das, was damals stattfand, ist mit dem Begriff Aufstand auch unzureichend beschrieben. Passiert war das Folgende. Am 4. Januar 1919 weigerte sich Emil Eichhorn, Berliner Polizeipräsident und USPD-Mitglied, seine vom preußischen Innenminister verfügte Entlassung anzunehmen. Er wurde dabei von der Berliner USPD, den revolutionären Obleuten und von der wenige Tage zuvor gegründeten KPD, die aus dem Spartakus hervorgegangen war, unterstützt. Dieses Bündnis rief jetzt für den 5. Januar als Antwort auf die provokative Entlassung Eichhorns zu einer Protestkundgebung auf. Das Ganze sah dabei eher nach revolutionärer Gymnastik und sicher nicht nach Aufstand aus. Eichhorn war laut Haffner ein herzlich unbedeutender Mann. Das dürfte etwas untertrieben sein. Er war, so Richard Müller, der erste Berliner Polizeipräsident der Revolution und hatte zuvor, am 10. November 1918, bei der Übergabe des wie eine Festung armierten Berliner Polizeipräsidiums eine maßgebliche Rolle gespielt. Zurück zum 5. Januar. Aus der Protestkundgebung wurde, für diejenigen, die dazu aufgerufen hatten, einigermaßen unerwartet, eine spontane Massenexplosion. Sie wies viele Parallelen zum 9. November auf, auch wenn es nun in dieser Massenerhebung weit weniger Planung gab. Hunderttausende Arbeiterinnen und Arbeiter gingen auf die Straßen. Tausende besetzten die großen Bahnhöfe, Druckereien und Zeitungsredaktionen. In den letzteren wurden die Druckmaschinen gestoppt, die Belegschaften nach Hause geschickt und Revolutionsausgaben dieser Zeitungen gedruckt. Daraufhin beschloss das Bündnis, das zu der Protestkundgebung aufgerufen hatte, einen Aufruf zu einer weiteren Massendemonstration am Tag darauf. In diesem Aufruf nun heißt es, es gelte nunmehr, Zitat, die Revolution zu festigen und durchzuführen und die Regierung Ebert Scheidemann zu stürzen. Es wurde ein provisorischer Revolutionsausschuss gebildet, bestehend aus 53 Mann. Unter ihnen waren mit Karl Liebknecht und Pieck lediglich zwei Spartakus-KPD-Leute. Heinrich Dornbach, der Führer der bereits erwähnten Volksmarinedivision, behauptete in diesem Kreis, nicht nur die Volksmarinedivision, sondern auch die anderen Berliner Regimenter stünden bereit, um, Zitat, die Regierung Ebert Scheidemann zu stürzen. Letzteres war eine absolute Fehleinschätzung. Der Revolutionsausschuss teilte mit, dass er, Zitat, die Regierungsgeschäfte vorläufig übernommen habe und rief zum Generalstreik auf. Sebastian Haffner schildert dies wie folgt.
Auch dieser Aufruf zu neuerlichen Protestversammlungen und zum allgemeinen Streik wurde befolgt. Die Massen waren am Montagvormittag wieder auf den Straßen, vielleicht noch zahlreicher wie am Sonntag. Kopf an Kopf standen sie von der Siegesallee bis zum Alexanderplatz, bewaffnet, erwartungsvoll, tatbereit. Jetzt glaubten sie, eine Führung zu haben. Jetzt erwarteten sie eine Entscheidung, Kampf und Sieg. Und dann geschah nichts. Die Führung ließ nichts von sich hören. Einzelne Gruppen machten sich selbstständig und besetzten nach ein paar öffentliche Gebäude. Den entscheidenden Sturm auf die Regierungsgebäude wollte aber offenbar ohne Befehl niemand wagen. Und Befehle kamen nicht.
Eine wichtige Rolle beim Zögern des Revolutionsausschusses spielte, dass die Regimenter in der Stadt sich nicht, wie erwartet, auf die Seite der Revolution schlugen. Selbst die Volksmarinedivision erklärte sich mehrheitlich neutral. Ein Drittel allerdings schloss sich den Arbeitern an und beteiligte sich vor allem an der Besetzung des Schlesischen Bahnhofs, heute Ostbahnhof. Nun spricht sich ja einiges dafür, dass die Kräfte für eine Besetzung des Reichstags und der Reichskanzlei ausgereicht hätten. Man verfügte auch mit den Zeitungsredaktionen über die Mittel, die rechte Propaganda auszuschalten und eine objektive Berichterstattung zu gewährleisten. Möglich erscheint auch, dass die wankenden, bewaffneten Kräfte sich im Fall, dass derart vollendete Tatsachen geschaffen worden wären, auf die Seite der neuen Macht sich gestellt hätten. Das ist jedoch alles Spekulation. Wenn man allerdings, wie dies der Fall war, einen Angriff auf die zentralen Schaltzentralen nicht durchführte, weil man zur Einschätzung gelangte, dass dafür die Kräfte nicht ausreichend und der Zeitpunkt falsch waren, dann musste man auch die Kraft haben, die Unternehmung abzusagen, für einen geordneten Rückzug zu sorgen und dazu aufzurufen, die Besetzung der vielen strategisch wichtigen Gebäude aufzugeben. Doch, so Haffner, das war mehr, als die 53 innerhalb von 24 Stunden leisten konnten. Es kam zu Verhandlungen zwischen Regierung und Revolutionsausschuss. Ebert ließ sich dabei bewusst Zeit. Zeit, die er brauchte, um eigene, frische Truppen heranzuführen. Am 9. Januar war es soweit. Ein umfassender, militärischer Angriff auf die Position der Aufständischen begann. In den Tagen 9. Januar bis 12. Januar, Zitat, wurde auf Befehl Eberts die Revolution in der Hauptstadt zusammengeschossen. Eine buntscheckige Truppenschar eroberte in schweren Straßen und Häuserkämpfen die besetzten Gebäude, eins nach dem anderen, zuletzt das Polizeipräsidium, so der Bericht von Haffner. Als die blutige Arbeit bereits weitgehend erledigt war, marschierten am 11. Januar neu gebildete Freikorpseinheiten mit Gustav Noske an der Spitze in der Stadt ein. Die Garde, Kavallerie, Schützendivision des späteren Luxemburg-Liebknecht-Mörders, Waldemar Pabst und das Landesjägerkorps Merker. Am 15. Januar wurde der gesamte Süden und Westen Berlins und die Innenstadt von dem neu gebildeten Generalkommando Lüttwitz besetzt. Sebastian Haffner schreibt:
Den Westen Berlins übernahm die neu gebildete Garde-Kavallerie-Schützendivision. Im feudalen Eden-Hotel schlug sie ihr Hauptquartier auf. Sie führte Plakate mit, auf denen stand: Berliner, die Division verspricht euch nicht eher, die Hauptstadt wieder zu verlassen, als bis die Ordnung endgültig wiederhergestellt ist. Noch am Tag ihres Einzugs gab die Division ihre Visitenkarte ab, mit der Ermordung von Karl Liebknecht und Rosa Luxemburg.
War der Januaraufstand ein Putsch? Das kann bejaht werden. Es war ein Putschversuch. War es ein geplanter Putschversuch oder Umsturzversuch? Das muss verneint werden. Es war eine spontane Erhebung. Wurde er von einer Minderheit durchgeführt? Auch das trifft nicht zu. An der Erhebung beteiligten sich Hunderttausende. Die geplante Absetzung des Polizeipräsidenten war als Provokation verstanden worden. Und es war eine Provokation, dies in doppelter Hinsicht. Mit dem Auswechseln des Polizeipräsidenten sollte das weitere Vordringen der Konterrevolution in der Hauptstadt durchgesetzt werden. Gleichzeitig spielten bei der darauf einsetzenden Radikalisierung Provokateure eine Rolle. Handelte es sich um einen von Spartakus angeführten Putschversuch? Definitiv nicht. Die KPD hatte sich im Vorfeld ausdrücklich gegen eine Übernahme der Regierung ausgesprochen. In einem unmittelbar vor den Januarkämpfen durch KPD verteilten Flugblatt heißt es, würden die Berliner Arbeiter heute die Nationalversammlung auseinanderjagen, würden sie die Scheidemann-Ebert ins Gefängnis werfen, während die Arbeiter des Ruhrgebiets Oberschlesiens ruhig blieben, so würden die Kapitalisten morgen Berlin durch Aushungern unterwerfen können. War es also ein Aufstand, angeleitet von den revolutionären Obleuten? Auch das trifft so nicht zu. Der führende Kopf der Obleute, Richard Müller, wandte sich zum Beispiel in der schärfsten Form gegen das vorgeschlagene Ziel des Kampfesturz der Regierung. Er legte dar, dass dafür weder politisch noch militärisch die Voraussetzungen gegeben seien. Die Bewegung im Reiche wachse von Tag zu Tag, sagte er. Ein verfrühtes, isoliertes Vorgehen in Berlin könne die weitere Entwicklung der Revolution gefährden. Richtig ist, dass die Mehrheit der Berliner revolutionären Obleute und eine Mehrheit der Berliner USPD sich angesichts der beschriebenen, von allen so nicht erwarteten, Massendemonstrationen und der dort zum Ausdruck gebrachten Stimmungen zu den Umsturzforderungen hatte hinreißen lassen. Liebknecht selbst, der dabei, seinem Naturell folgend, diese Umsturzforderungen unterstützt hatte und zu einem der Wortführer desselben wurde, wurde kurz nach dem Umsturzversuch von Rosa Luxemburg mit den Worten kritisiert: Karl, wo bleibt denn unser Programm dabei? Grotesk ist auf alle Fälle, wenn in der offiziellen Geschichtsschreibung und in den eingangs zu diesem Abschnitt zitierten Kommentaren anlässlich des 100. Jahrestags der Novemberrevolution in erster Linie der Umsturzversuch als gewalttätig gegeißelt und dabei das bald darauf stattfindende Wüten der Konterrevolution ausgeblendet oder relativiert wird. In der Berliner Zeitung schreibt dazu der bereits zitierte Erna Wiedmann sogar: So rabiat die junge Republik auch unter Zuhilfenahme der alten Apparate gegen alles, was links von ihr stand, vorging, so vernünftig war das auch. Der Umsturzversuch hatte keine größere Zahl an Opfern gefordert. Auch hier waren die Massen gutmütig geblieben und zurückhaltend und unblutig vorgegangen. Die konterrevolutionäre Bewegung, die nicht von der jungen Republik, sondern von Ebert, Noske und Scheidemann kommandiert wurde, hatte dagegen vielen hundert Menschen das Leben gekostet. Es kam nun auch zu unerhörten Gräueln. Sebastian Haffner beschreibt es wie folgt.
Die Vorwärtsbesatzung schickte 6 Parlamentäre mit einer weißen Fahne, um über freien Abzug zu verhandeln. Einer von ihnen wurde mit der Forderung nach bedingungsloser Übergabe zurückgeschickt, die übrigen 5 furchtbar misshandelt und schließlich erschossen. Dann wurde der Vorwärts gestürmt. 300 Verteidiger wurden gefangen genommen. Major von Stefani rief in der Reichskanzlei an und fragte, was er mit den vielen Gefangenen anfangen solle. Nach eigener schriftlicher Beurkundung erhielt er die Antwort, alle erschießen. Das verweigerte er. Er war noch ein Offizier der alten Schule. 7 der Gefangenen wurden trotzdem erschossen, fast alle mit Gewehrkolben furchtbar misshandelt.
Die Ermordung von Rosa Luxemburg und Karl Liebknecht wird in der Regel als ein gesondertes, isoliertes Ereignis in der Revolutionswirrzeit dargestellt. Als Mörder werden dabei die Freikorpssoldaten genannt. Wenn es in diesem Zusammenhang auch den Namen Noske gibt, der da fällt, dann wird auch dies in der Regel als eine individuelle Angelegenheit dargestellt. Die SPD als solche taucht dabei oft nicht auf oder nur am Rande. Die Namen Ebert und Scheidemann ebenfalls nicht. Tatsache ist, dass die SPD-Führung, als die in Berlin die Macht ausübende Kraft es zuließ, dass seit Wochen in der Stadt Hunderttausende Flugblätter zirkulierten und Plakate verklebt wurden, die offen zum Mord an Luxemburg und Liebknecht aufforderten. Tötet Liebknecht, schlagt Rosa Luxemburg tot, so lauteten die Parolen. Plakate mit solchen Aufforderungen waren auch in öffentlichen Gebäuden und in den Kasernen angeschlagen. In der SPD-Parteizeitung der Vorwärts wurde am 13. Januar 1919 ein Gedicht mit einem offenen Mordaufruf abgedruckt. In diesem Text heißt es wie folgt.
Viel 100 Tote in einer Reihe, Proletarier. Es fragt nicht Eisen, Pulver und Blei, ob eine rechts, links oder Spartakus sei, Proletarier. Wer hat die Gewalt in die Straßen gesandt, Proletarier? Wer nahm die Waffe zuerst in die Hand und hat auf ihre Entscheidung gebrannt? Spartakus! Viel 100 Tote in einer Reihe, Proletarier. Karl, Rosa, Radek und Kumpanei. Es ist keiner dabei, es ist keiner dabei, Proletarier.
Vor allem ist der Zusammenhang zwischen der unglaublichen Brutalität, die die konterrevolutionären Truppen zur Niederschlagung des Umsturzversuchs, nicht zuletzt bei der Rückeroberung des Verlagsgebäudes des Vorwärts ausgeübt hatten, und den Morden an den beiden führenden Personen der deutschen Arbeiterbewegung offenkundig. Der Mord wurde von jenen neuen Hauptquartier der Konterrevolution im Hotel Eden aus orchestriert, das Teil des Angriffs auf die Arbeiterinnen und Arbeiter war. Gustav Noske als Mann der Reichsregierung stand bei all diesen mörderischen Aktionen im Zentrum. Waldemar Pabst, der den direkten Mordauftrag an Luxemburg und Liebknecht erteilt hatte, hatte zuvor, nach der Gefangennahme der beiden und nach deren Überstellung ins Hotel Eden, Noske angerufen und diesem, so Pabst, gesagt bekommen, er müsse selbst verantworten, was zu tun sei. Klaus Gietinger schreibt dazu, Pabst verstand dies zu Recht als Freibrief zur Ermordung der beiden ehemaligen Parteigenossen Noskes. Nachdem der Mord an Liebknecht und Luxemburg bekannt und Details in der Roten Fahne veröffentlicht wurden, riefen USPD und KPD zum Generalstreik auf. Doch dieser wurde nur von einigen 10.000 befolgt. Die Januarkämpfe hatten die revolutionären Kräfte demoralisiert. Als am 25. Januar die Leiche Liebknechts, die Leiche von Rosa Luxemburg galt zunächst als unauffindbar, mit 33 Opfern der Januarkämpfe bestattet wurde, folgten Hunderttausende dem Trauerzug. Richard Müller beschreibt die Szene wie folgt.
Der Oberbefehlshaber Noske hatte nur bestimmte Straßen für den Trauerzug freigegeben. Das abgesperrte Gebiet von Groß-Berlin glich einem gewaltigen Heerhaufen. Auf Plätzen und an Kreuzungspunkten der Hauptverkehrsstraßen standen schussbereit Maschinengewehre, Kanonen und Minenwerfer inmitten riesiger Haufen schwerer und leichter Munition. Noskes Aufwand war umsonst.
Im Übrigen war die Zusammenarbeit mit den Freikorps spätestens nach der Ermordung von Rosa Luxemburg und dem Einmarsch der ersten Freikorpsverbände mit Gustav Noske an deren Spitze im Allgemeinen bekannt. Die Anwerbung der Freikorpsmitglieder erfolgte inzwischen offen. So auch auf den Seiten der SPD-Parteizeitung Vorwärts. Am 23. Februar 1919 gab es im Vorwärts eine ganze Seite, auf der 2 Dutzend Freikorpsverbände für neue Mitglieder warben. Wobei diese Anzeigen wohl eher das Anbiedern der SPD-Führung bei den rechten Kräften zum Ausdruck brachte. Peter von Ortzen und Klaus Gietinger argumentieren beide überzeugend, dass es unter den Freikorpsleuten so gut wie keine Arbeiter gab. Diese Mitglieder der Freikorps setzten sich überwiegend aus ehemaligen Offizieren des kaiserlichen Heeres, aus Studenten, aus brotlos gewordenen Handwerkern, ehemaligen Frontsoldaten mit lumpenproletarischem Hintergrund und aus Kriminellen zusammen. Am 19. Januar 1919 fanden dann die Wahlen zum Reichstag statt. Die SPD wurde mit 37,9% die mit Abstand stärkste Partei. Die USPD erreichte nur 7,6%. Die KPD hatte die Wahlen boykottiert. Die allerdings verfeindeten Arbeiterparteien erreichten zusammen immerhin 45,5%. Zweitstärkste Partei und führende bürgerliche Partei war das Zentrum, das 19,7% der Stimmen erhielt.
Der Kapp-Putsch und der Generalstreik vom März 1920.
Es schien so, als hätten die Januarkämpfe 1919 der Revolution das Genick gebrochen. Zumal im Mai 1919 auch die Bayerische Räterepublik von der Konterrevolution endgültig niedergewalzt worden war. Wenn es dennoch im Frühjahr 1920 in ganz Deutschland zu einer dritten demokratischen und revolutionären Massenerhebung kam, so war damit ein weiteres Mal die Tiefe, die Reife und der umfassende Charakter der revolutionären Entwicklung in Deutschland unter Beweis gestellt. Zunächst ging es jedoch um das Entgegengesetzte, darum, dass sich die Logik, die aus den neu aufgebauten, alten, konterrevolutionären Kräften resultierte, nun Bahn brach. Am 13. März 1920 putschten Freikorpsverbände erfolgreich. Sie übernahmen in Berlin im Handstreich die Regierungsgewalt und verjagten die Ebert-Scheidemann-Noske Regierung. Gebildet wurde ein weit rechts stehendes faschistoides Regime. Es war im Grunde ein Vorspiel auf das, was im Januar 1933 stattfinden sollte. Den Ausgangspunkt bei diesen Ereignissen bildete der Versailler Vertrag. Dieser trat am 10. Januar 1920 in Kraft. Er forderte eine Begrenzung der Reichswehr von bislang 400.000 Mann auf 100.000 Soldaten. Zusätzlich sollten 15.000 Matrosen genehmigt werden. In diesem Zusammenhang sollte ein größerer Teil der Freikorps aufgelöst werden. Betroffen war davon auch die Brigade Erhard, ein 5.000 Mann starkes Freikorps, das noch 1919 in Lettland gegen bolschewistische Einheiten gekämpft und im Bürgerkrieg in Berlin und in München bei den Massakern gegen die Arbeiter eingesetzt worden war. Die Einheit war im Januar 1920 auf den Truppenübungsplatz Döberitt bei Berlin verlegt worden. Die extrem rechts eingestellten Berufssoldaten trugen bereits das Hakenkreuz auf dem Stahlhelm. Sebastian Haffner: Der Geist dieser Truppe war schon 1920 erkennbar, und zwar der Geist vom Geiste der künftigen Waffen-SS. Und diesen Geist gab es bereits sogar vertont als Erhard-Lied. Es lautete wie folgt: Hakenkreuz am Stahlhelm, schwarz-weiß-rot das Band, die Brigade Erhard werden wir genannt. Die Hintermänner und Organisatoren des Putsches waren Mitglieder einer Verschwörergruppe mit Namen Nationale Vereinigung, die seit August 1919 den Staatsstreich vorbereitete. Diese nationale Vereinigung wurde unter anderem unterstützt von dem Pressezar Alfred Hugenberg, dem Industriellen Hugo Stinnes, dem Geheimrat Duisberg von den Bayerwerken und nicht zuletzt von dem Weltkriegsdiktator Ludendorff. Maßgebliche Betreiber des Netzwerks waren General von Lüttwitz, Waldemar Pabst und Wolfgang Kapp. Kapp, nachdem dann der Putsch den Namen bekam, war Generallandschaftsdirektor und auch Aufsichtsratsvorsitzender der Deutschen Bank. In der Nacht vom 12. auf den 13. März marschierten nun Freikorpseinheiten unter Kapitän Erhard in Berlin ein. Ihr Befehl lautete, jeden Widerstand rücksichtslos zu brechen und das Zentrum der Stadt mit den Ministerien zu besetzen. Obgleich Noske einen solchen Putsch ahnte und Reichswehreinheiten im Regierungsviertel zusammengezogen hatte, hatten die Putschisten Erfolg auf der ganzen Linie. Die Offiziere sämtlicher Reichswehreinheiten, die Noske zur Verteidigung herbeibeordert hatte, hatten sich unter der Losung »Reichswehr schießt nicht auf Reichswehr« darauf verständigt, die SPD-geführte Regierung nicht zu verteidigen. Damit war die Regierung schutzlos. Und sie war denjenigen rechtsradikalen Einheiten ausgeliefert, die sie in den vergangenen Monaten aufgepäppelt hatte. Selbst der Generalstabschef von Seeckt erklärte offen, es sei besser, wenn Erhard, der inzwischen eine Siegessäule in Berlin Halt gemacht hatte und ein Ultimatum ausgesprochen hatte, auf eine gleichgültige Reichswehr stoßen würde, als wenn er, Zitat, als Sieger eine gewonnene Schlacht am Brandenburger Tor in Berlin einzieht. Es war dabei nicht, wie dies die vorherrschende Geschichtsschreibung darlegt, irgendwelche wild gewordenen Freikorpsleute, die da putschten. Die Atempause, die die Freikorps-Einheiten am Abend des 13. März der noch amtierenden Regierung gewährten, wird in der illustrierten Geschichte der Deutschen Revolution, einem wichtigen, grundlegenden Buch dieser Geschichte, wie folgt beschrieben.
Erhard rückte mit seinen Landsknechten nach dem Brandenburger Tor vor. Die Reichswehrposten räumten nach kurzer Verhandlung das Feld. Hier gaben sich nun die Führer des Kapp-Putsches das historische Zufällige, stell dich ein. Erhard stellte es so dar. Ich bemerkte im Hintergrund einige Herren im Gehrock und Zylinder. Zu ihnen gesellte sich als Morgenspaziergänger General Ludendorff. Erst später wurde es mir klar, dass diese Gruppe Zylinderträger Herr Kapp und seine zukünftigen Minister waren. Wer sieht bei diesen Worten nicht das zynische Grinsen dieses Landsknechtsführers?
Ludendorff, fahnenflüchtig am Kriegsende und zugleich zu feige, um die Kapitulation zu unterzeichnen, war nun aus seinem Exil in Schweden wieder aufgetaucht. Der Kopf der Militärdiktatur im Ersten Weltkrieg zog jetzt die Strippen. Er war dann, 3 Jahre später, beim Hitlerputsch 1923 erneut mit von der Partie. Wobei damals die Hitlerputschisten 1923 als Termin ebenfalls den 9. November gewählt hatten, mit derselben Intention, wie sie dies 1938 tun sollten. Die sozialdemokratischen Minister mit Ebert an der Spitze flohen nun aus Berlin. Sie fahnten nach einer Zwischenstation in Dresden schließlich Unterschlupf in Stuttgart. In Berlin zogen die Kapp-Putschisten in Reichskanzlei in Reichstag ein. Binnen weniger Stunden unterstellten sich die Berliner Truppen, die gesamte Marine, die Heereskommandos in Ostpreußen, Pommern, Brandenburg und Schlesien. Es war dabei nicht dem neuen Oberbefehlshaber Lüttwitz und dem neuen Reichskanzler Kapp. Andere Teile der bewaffneten Einheiten blieben neutral. Buchstäblich niemand aus dem Militär stellte sich auf die Seite der rechtmäßigen, der gewählten Regierung. Selbst führende Sozialdemokraten, so der Berliner Polizeipräsident Ernst, unterstützten die neue Regierung. Die Putschregierung ließ nun Plakate verkleben, die mit der Reichskanzler Kapp unterzeichnet waren. Auf einem dieser Plakate, datiert auf den 15. März, war zu lesen:
Die Lage ist gut. Die alte Regierung will die Aufforderung zum Generalstreik widerrufen, da sie dieses Unrecht am deutschen Volke eingesehen hat. Verhandlungen zwischen alter und neuer Regierung haben begonnen und sind in gutem Fortschreiten. Die Bildung der neuen Regierung auf breitester demokratischer Basis in kürzester Zeit ist zu erwarten. Sie waren bisher verzögert durch den Aufruf der alten Regierung zum Generalstreik.
Dieses Audio konnte nur entstehen, weil zahlreiche Leser und Leserinnen die Nachdenkseiten fördern und durch Spenden unterstützen. Wenn Sie auch etwas tun wollen, klicken Sie einfach den entsprechenden Button auf unserer Website an. Übrigens, Sie können uns auch bei iTunes, SoundCloud und YouTube hören und wenn Sie mögen, gerne unseren Kanal abonnieren und eine positive Bewertung für uns abgeben. Wir freuen uns über Ihre Unterstützung und die Weiterverbreitung unserer Inhalte.